Also das Thema Engel ist nahezu unerschöpflich.
Genau.
Es gibt eine theologische Wissenschaft, die nennt sich Angelologie, also die Logik, die Lehre über die Engel. Die Angelologie ist keine Pflichtdisziplin für Leute, die Theologie studieren oder die zum Priester ausgebildet werden. Und dennoch wird die Angelologie gelehrt oder beziehungsweise darüber Bücher geschrieben. Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir an Engel glauben? Und dass so viele Menschen an Engel glauben. Also Engel kommen ja in ziemlich vielen Religionen vor. Nicht nur im Neuen und im Alten Testament, sondern eben auch in anderen Religionen, im Judentum, in der Kabbalah, in der Mystik überhaupt. Und wenn man in die Walhalla guckt, in der Nähe von Regensburg bei Donaustauf, wo also so germanische Gottheiten und weiß nicht was alles, und da schweben dann auch irgendwelche Engel, geflügelte Sachen rum. Eines muss ich gleich am Anfang feststellen. Nämlich, das Wort Engel kommt von Angelus, und Angelus ist der Botschafter. Also es gibt offensichtlich im Empfinden von Menschen aller Zeiten und aller Erdteile das Empfinden, ich bekomme eine Botschaft von meinem Gott irgendwie. Und der Überbringer dieser Botschaft, das ist dann eben der Botschafter, und der ist dann ein Engel. Aber, und jetzt kommt gleich eine ganz kritische Anmerkung. Die Künstler haben uns die Vorstellung von den Engeln gründlich verdorben. Und zwar deswegen, weil Engel keine Flügel haben und Engel auch nicht immer gelockten Haar und weiß nicht was, bausbäckig da runterlachen oder so, sondern Engel sind Geistwesen. Und wie es halt so ist, die Künstler haben im Mittelalter, also die barocken Kirchen gebaut worden sind, für Leute, die nicht lesen und schreiben konnten, irgendwie versucht zum Ausdruck zu bringen, es gibt die Engel, aber wie genau und weiß man auch nicht, und haben sich ein bisschen auf das gestützt, was in der Bibel steht. Und in der Bibel steht tatsächlich ziemlich viel über Engel. Eben auch von diesen drei Flügelpaaren, ein Paar macht diesen hier und ein Paar deckt die Füße zu und ein Paar macht so oder was. Also schon die biblischen Autoren haben Mühe gehabt, die Wesen, lass uns mal ganz neutral, die Botschaft Gottes den Menschen bringen, irgendwie darzustellen, irgendwie in Worte zu fassen, da erfährt der Mensch Gottes Botschaft. Und selbst bei dieser Erzählung, wo Gott im brennenden Dornbusch erschienen ist, da heißt es, ein Engel war in diesem Dornbusch, und dann ging der Mose drauf los und dann sprach Gott zu ihm. Also die haben plötzlich Rollen getauscht. Oder eben der Mose hat diese Botschaft, die er aus diesem brennenden Dornbusch erfahren hat, so stark empfunden, dass es für ihn Gottes Stimme war. Bleiben viele Geheimnisse jedenfalls. Also nur um zu sagen, mit der Forschung und der Überlieferung, ganz vieles ist ja überliefert worden, was die Engelslehre betrifft. Da werden wir an kein Ende kommen, weil es alles nicht so richtig fassbar ist. Allein schon die Tatsache, dass jeder seinen Schutzengel anders erfährt. Ne? Und selbst wenn in dem Neuen Testament von drei Erzengeln die Rede ist, Michael, Gabriel und Raphael, in der Überlieferung gibt es auch noch den Uriel und den Jophiel und den Zadkiel und den Kamael. In welchen Zusammenhängen, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Also offensichtlich gibt es noch ganz viele namentlich bezeichnete Engel, die überliefert aus irgendwelchen Quellen oder wie auch immer. Wir können unterm Strich sagen, es sind Geistwesen. Und die Künstler, Geist kann man ja nicht sehen, nicht darstellen, nicht vermitteln, die haben das dann in Figuren gepackt und auch biblische Schriftsteller in anschauliche Figuren. Im Allerheiligsten des Tempels war der Cherub, der das Allerheiligste bewacht hat. Und das wurde dann auch eben künstlerisch dargestellt, obwohl eben der Cherub nicht aus Gold und nicht aus Holz geschnitzt ist und alles sowas. Ne?
Ich habe gerade eine Idee, weil Sie sagten ohne Flügel. Kann das nicht sein, die Griechen hatten doch Hermes und Hermes war auch der Bote und Hermes hatte die Flügel und damit wird der geflügelte Bote dargestellt. Ist da nicht die Entwicklung zu sehen, Angelus auch der Bote oder auch die Flügel, nur um es bildlich darzustellen?
Es gibt ganz viele Vermischungen. Und auch in der Bibel haben sich die biblischen Autoren so manches abgekupfert aus anderen Kulturen und Religionen. Das kann man also durchweg immer wieder feststellen. Bibel in Reinkultur gibt es praktisch nicht.
Sondern nein, ich wollte jetzt nur vom Kulturellen her. Ja. Das war das Altertum und da war es und das hat man nachher einfach festgesetzt. Und der Mensch denkt in Bildern und so wunderschöne Flügel sind natürlich Spitze dazu. Und als Bote ist das da auch was. Genau. Das ist nur meine Überlegung.
Ja. Ja. Ich bin dagegen, dass man sagt, die Künstler haben uns das vorgebildet. Es ist doch menschlich, dass man Geist sich vorstellen will. Ich glaube, es ist allgemein menschlich. Wir Menschen wollen uns das ein bisschen konkret vorstellen. Ja, da kommen wir zu Bildern. Und das sind nicht nur die Künstler, das ist nicht deren Privileg.
Ja, aber die Feststellung, die wir machen, ist, kein Bild ist vollkommen und drückt vollkommen aus das, was es darstellen soll. Ne? Also von daher bleiben Bilder immer mit Mängeln behaftet, die vielleicht auch manchmal in die Irre führen und deswegen in der Bibel das Bilderverbot ganz groß geschrieben worden ist, um nicht die Menschen an Bilder zu heften, ne? Oder dass die nicht über uns zu sehr also uns festnageln, so ist es.
Unverständlich.
So ist es vielleicht doch nicht, oder nicht nur, es kann auch ganz anders sein. Also,
ja, bei mir geht es um die Entwicklung. Also wenn etwas im Altertum da war, die waren noch keine Christen. Die waren noch keine Christen, die
also, hatten sie ja. Ich kenne mich jetzt in der germanischen Religion zu wenig aus, um sagen zu können, ja, gut. Die Griechen, die Ägypter, die Römer, alle hatten irgendwelche Engel.
Ja. Die Sphinxen hatten die Flügel, also ich meine, und das ist nur eine Weiterentwicklung, wenn man bei der Identifikation Bote bleibt. War ja sein Job oder ist ja sein Job?
Ja. Also vermutlich kommen die Flügel daher, weil mit Flügel Entfernungen mühelos überwunden werden können.
Ne? Ich meine,
also
die bewegt man sich, das ist doch klar.
Die Botschafter konnten mühelos Entfernungen und alles sowas. Ne?
Ich meine, und der Hermes hatte dann die Flügel an den Schuhen zum Teil. Ja?
Und am Hütchen.
Ja, und am Hütchen.
Ja, das habe ich doch.
Ja. Ja, ja. Wie stellt man sich das vor?
Weil er schneller war, genauso. Schneller Distanz.
Also, in dieser ganzen Tradition der Angelologie, da kommt ein Name ganz besonders in den Vordergrund, nämlich der sogenannte Pseudo-Dionysius Areopagita.
Der hört sich an wie Rex Tyrannosaurus.
Diese Dionysius Areopagita, der hat nämlich in seinen Schriften eine Systematik der Engel aufgestellt, nämlich, dass es drei Triaden von Engeln gibt. So, da gibt's, sehen wir hier dieses Bild. Und jede Triade ist nochmal in drei Heeresgruppen da eingeteilt. Also es gibt neun Engelchöre, die schön hierarchisch geordnet sind. Ganz oben Seraphim und Cherubim. Und dann geht es runter. Ganz unten sind dann die, in der untersten Triade, die Erzengel und die Fürstentümer und die normalen Engel, zu denen auch die Schutzengel gehören. Und dazwischen drin sind dann die Herrschaften, die Mächte und die Gewalten. Die kommen auch bei uns im Hochgebet vor.
Was sind die Throne zum Beispiel?
Genau, die Throne. Kann ich mir nicht vorstellen. Na, die sitzen am Thron Gottes, ganz einfach. Also auch das ist eine Tradition. Vielleicht hat es der in Visionen oder keine Ahnung, wie er das überhaupt auf die Idee gekommen ist, sowas zu schreiben. Sowas. Also er hat es halt so eingegliedert, die himmlischen Berater, das sind die ganz oben. Dann die himmlischen Verwalter, das ist so der Mittelbau, das Mittelmanagement. Und die himmlischen Boten, das sind dann die unteren Chargen, genau.
Können Sie uns sagen, in welcher Zeit dieser Dionysius mit dem darauf folgenden schwierigen Namen das aufgestellt hat?
Muss ich nachgucken, aber der war schon ziemlich früh dran.
Ungefähr.
Ich glaube so im 5., 6. Jahrhundert oder was war
und
der?
Und er war bestimmt für das ganze Mittelalter und Dante in seinem Himmel. Paradiso, auch genau das noch übernommen.
Genau, ja. Und später, ganz hervorragend ausgeführt, hat auch Thomas von Aquin in seiner Summa Theologiae, die Engelslehre hat er sehr entfaltet und sehr entwickelt. Und für den Thomas von Aquin sind Engel immaterielle Wesen. Also nichts Flügel, nichts lockiges Haar, sondern sie bestehen aus reiner Form und besitzen keine Materie. Genau, ätherische Wesen, Geistwesen einfach. Die Engel werden sowohl in der lateinischen Kirche, also in der römischen, als auch in der orthodoxen Kirche verehrt. Aber in der reformierten Kirche gibt es Vorbehalte, die stehen da sehr skeptisch bis ablehnend gegenüber. Aber in der selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche, in der SELK, gibt es einen Gedenktag für den Erzengel Michael und aller Engel und das wird auch liturgisch irgendwie gefeiert. Es gibt außerkanonische Schriften, die also zu den, nicht zu den biblisch-kanonischen, sondern eben apokryphe Schriften, das Buch Henoch und Tobit. Das Buch Tobit ist zwar in den Kanon aufgenommen worden, aber gehört nicht zum hebräischen Kanon. Und im Buch Tobit, da kommt dann eben der Raphael vor, der den Tobit begleitet hat, seine Frau zu finden und den Vater zu heilen und die Frau vom bösen Dämon zu befreien und alles sowas. Also, das sind auch, wie es zu sowas kommt, wie sowas der biblische Autor oder der Autor vom Buch Tobit, der muss ja irgendeine Grundlage gewesen haben, irgendeine Erfahrung oder irgendeine Erzähltradition. Das lässt sich jetzt heute nicht mehr so ganz nachvollziehen. Wie kommt diese Geschichte zustande, die da aufgeschrieben worden ist? Im 4. Jahrhundert hat dann der Kirchenvater Hieronymus erklärt, dass, also zu den Apokryphen, er hat ihnen den Rang von der Heiligen Schrift aberkannt. Ne? Also, damals hat man also geguckt, es gibt ja 80 apokryphe Schriften, die hat man aus dem biblischen Kanon rausgeschmissen. Da war maßgeblich Hieronymus beteiligt, weil er ja auch die Übersetzung gemacht hat der Bibel. Ja. Warum hat Gott überhaupt Engel? Warum kann er nicht selber kommen? Warum fragt man sich natürlich, wieso ist, okay, dass in der antiken Vorstellung Gott ganz oben und ganz weit weg und unzugänglich und weiß, wie gewesen ist, mag ja einleuchten, aber Jesus hat uns ja einen Gott verkündet, der sehr nahe ist, der unter uns ist, der mit uns ist, der am liebsten unter den Menschen ist, heißt es in der Bibel. Also warum dann noch Engel dazwischen sein müssen? Und da stehe ich der Meinung auch sehr skeptisch gegenüber, dass Gott Engel braucht. Er braucht auch keine Menschen. Er braucht auch kein Universum. Gott braucht nichts, denn sonst wäre er ja ein defizitärer Gott, dem was fehlt, und das Defizit muss er irgendwie ausgleichen durch alle möglich fantasievollen Schöpfungsgeschichten. Aber Gott ist ja kein defizitärer Gott, sondern ein Gott, der im Überfluss Leben hat. Und aus diesem Überfluss kommt alles hervor, die ganze Schöpfung. Aus dem Überfluss der Liebe kommt der Mensch hervor. Und aus dem Überfluss von Kreativität und Fantasie kommen die Engelwelten vor. Also es ist ein, möchte man sagen, ein Ausdruck der Vielfalt eines Gottes, der ewig unbegreiflich ist.
Aber er hat sie nicht geschaffen, oder?
Die Engel sind geschaffene Wesen.
Aber in der Genesis wird da von der Erschaffung der Engel gesprochen?
In der Genesis nicht, denn die Genesis beschreibt nur die Erschaffung des Menschen. Da waren die Engel schon, die dann das Paradies verschlossen haben oder so, ne? Und da war schon die böse Schlange, die vormal ein guter Engel war oder so, ne? Also die Erschaffung der Engel, die ist keiner Zeit unterworfen, die sind vielleicht schon, solange es Gott gibt, wir wissen es nicht, da gibt es noch keine Erkenntnisse, aber zu der Erkenntnis werden wir dann mal kommen, wenn wir uns die Engel der Reihe nach anschauen, da können wir sie fragen, wie war das mit deiner Erschaffung oder so, ne? Oder die Erschaffung deines Chores und so. Okay, aus dieser Vorstellung, Gott hat einfach vielfältigste Möglichkeiten, mit dem Menschen zu kommunizieren. Er schickt seine Engel, er schickt seine Propheten, er schickt Priester und am Ende schickt er auch noch seinen Sohn, höchstpersönlich, genau. Den haben zwar auch Engel angekündigt und Jesus hatte auch mit Engeln zu tun. Gerade nach der Versuchung in der Wüste kamen die Engel und dienten ihm, hier heißt es. Und auch im Ölberg wird immer so dargestellt, ein Engel hat ihm noch den Kelch gebracht, den er trinken sollte und so. Also es sind vor allen Dingen, denke ich, Engel, es sind Erfahrungen, die Menschen machen. Botschaften, die Menschen erfahren und wahrnehmen. Daher, aus dieser Erfahrung versucht der Mensch, sich das zu erklären. Und daher, vieles kann er nicht erklären und deswegen bleibt auch vieles unerklärlich. So zum Beispiel auch, wenn die Künstler so einen Engel so darstellen. Ist das jetzt ein Mädchen oder ein Junge?
Das war die Diskussion, das ganze Mittelalter durch.
Ganz Engel, genau.
Oder sind zwei? Nein, die sind neu. Das ist absolut neu.
Also.
Stimmen wir ab.
Wir haben doch keinen Körper. Das ist doch älter. Das kannst du gar nicht darstellen.
Genau.
Ja, aber was die Dame eben sagt, hier sieht man wirklich den Übergang vom Amor zu Butto.
Ja.
Ich meine, also die Italiener haben ja nicht nur Engel, die haben auch Butti. Mhm. Der Butto, das ist für mich kein Engel, das ist ein Butto.
Ja. Aber die Butto gehen nur bis hierher, die haben Kopf und Flügel. Oder? Oder haben
der Engel ist ganz.
Ja, so. Ja, also,
Definitionssache.
Aber wie gesagt, manchmal kommen sie auch so vor, dass sie menschlichen mit menschlichen Körper dargestellt sind. Okay, da auf dem Ast möchte ich jetzt nicht mich weiter versteigen.
Wir können mal uns anschauen, dann schauen wir.
Aber die sehen immer hübsch aus.
Sie sind ja fehlerlos, die Guten. Also wir haben halt in der deutschen Sprache wirklich ein Problem, dass also alles sein Artikel haben muss, sein Geschlecht haben muss. Da sind uns die Engländer, haben uns da einen großen Vorteil. Und deswegen sind die Erzengel alle männlich.
Ne? Ja,
In der Namensgebung hat man dann die noch verweiblicht. Da gibt es die Michaela, die Gabriela und die Raffaela. Aber es sind Behelfe in unserer Vorstellungswelt. Engel sind Geistwesen und können deswegen gar kein Geschlecht haben. Sie vermehren sich ja auch nicht. Also ein Geschlecht braucht man nur zur Vermehrung.
Nein, man stellt sich aber mal auf den jetzt ein Witz. Wie vermehren sich die Mönche? Durch Zellteilung. Ha, ha, verstanden, ne?
Die fallen vom Himmel.
Die könnten sich, naja,
gut, okay. Die hätte noch gewählt.
Okay, also, jedenfalls ist das Geschlecht der Engel nicht definiert.
Das stellt sich auch sehr häufig als Kinder dar.
Ja, ja, klar. Ja, ja, weil es da noch am leichtesten
wenn man
ist.
Nicht gerade vom, die Erzengel
vom Gesicht
so,
her ist es am leichtesten, ein Kindergesicht zu machen, weil man da die Grenzen zwischen männlichen Kopf und
ja, und Angelos ist maskulin.
Genau,
der Engel.
Ja.
Ja. Früher war es doch so. Eine Angela gab es doch nicht.
Aber Entschuldigung, nur eine Frage. Gibt's schon 12 Jahre? Die Invasion, das ist ja zweimal gefallen, nicht nur von denen, die Invasion von solchen Engelchen oder Putti. Was heißt das? Das heißt, wir haben das Verlangen nach Sehnsucht nach etwas, was wir nicht mehr haben, nämlich Form, Schönheit, Zufriedenheit, Sicherheit, und den haben wir anscheinend nicht mehr in der realen Welt, und da stellen wir uns solche Dinge.
Genau, und das zeigt uns, dass der Mensch ein transzendentes Wesen ist, dass er mit seiner irdischen, körperlichen, materiellen Existenz nicht zurande kommt und braucht immer etwas, was darüber hinaus weist, in etwas Geistliches, in etwas Himmlisches. Und von daher brauchen Menschen Engel, keine Frage, um diesem Inneren, in der Sehnsucht nach Göttlichen irgendwie näher zu kommen. Und diese Sehnsucht, die haben natürlich auch schlaue Köpfe marktgerecht ausgeschlachtet, allen voran, wie schon erwähnt, Anselm Grün, der ja eine ganze Serie von Engelbüchern geschrieben hat und damit zum Bestsellerautor geworden ist. Unter Verlagsleuten sehr suspekt betrachtet, weil die sagen, na, ein oder maximal zwei Engelbücher hätten schon gereicht, aber dass der so viele auflegt, wo im Wesentlichen sozusagen dann in den anderen nicht mehr viel Neues drin stand gegenüber den ersten. Er hat ja die 365 Engel fürs Jahr geschrieben. Damit hat er ja schon abgedeckt, die 365. Und nachdem dessen Bestseller war, hat er gleich noch die 52 Engel fürs Jahr nachgeschoben und dann Engel für alle Gelegenheiten und, und. Also es, die Anselm Grünschen Engel, die haben inzwischen den Markt überflügelt.
Das Eigenartige ist, ich sagte eben, man stellt meistens Kinder dar, sehr wenig erwachsen. Aber wenn ich denke, ein Engel hat mich behütet, denke ich nie an ein Kind, sondern an einen Erwachsenen.
Genau. Denn in unserer Vorstellung haben wir es nochmal anders, als wenn wir es ausdrücken wollen.
Ja.
Wenn man es ausdrückt, dann muss man irgendwas, irgendeine Figur machen oder irgendwas, sowas. Also Jesus hat festgestellt, die Kinder haben einen Engel, der Gott das Angesicht schaut. Und er hat selber Kontakt mit Engeln gehabt. Und der Unterschied zwischen Maria und Josef in der Engelerfahrung, das ist auch ganz interessant. Maria ist der Engel Gabriel einmal erschienen. Offensichtlich leibhaftig, offensichtlich dialogfähig. Maria hat sich mit ihm unterhalten und hat gesagt, ja, wie soll das geschehen? Und hat auch darauf eine Antwort gekriegt. Bei Josef war es anders. Dem ist der Engel im Traum erschienen. Dreimal. Einmal, heirate Maria. Das zweite Mal, flieh nach Ägypten. Und das dritte Mal, jetzt kannst du wieder zurückgehen, der Herodes ist tot. Auch das war die Botschaft des Engels. Und er ist jedes Mal gefolgt. Hätte er das nicht gemacht, dann wäre es schlimm ausgegangen mit der ganzen Geschichte. Und das lehrt uns, wenn wir eine Erfahrung machen, die, wir können es Intuition bezeichnen, wir können es bezeichnen, wie wir es wollen, aber es entspringt irgendwie aus dem Innersten der Seele. Wir können es auch innere Stimme bezeichnen. Es ist immer etwas, was, wo wir in Kontakt sind, wo wir kommunizieren. Und dem zu folgen, ist immer wichtig und immer richtig. Also der inneren Stimme zu folgen, man kann sagen, der inneren Botschaft von Gott. Also für uns heißt es, dem Engel folgen und dann werden wir gute Früchte sehen. Ich persönlich habe auch schon eine ganze Reihe von Schutzengelerfahrungen gemacht. Die sind vor allen Dingen im Straßenverkehr, da merkt man es ja besonders, aber auch an anderen Stellen, wo ich der ganz festen Überzeugung bin, ich habe einen Engel und es ist ein Engel, der sehr gut aufpasst auf mich.
Der soll er auch weiter.
Ja. Die Angelologie in der modernen Theologie, da wird aufgegriffen von Karl Barth, Karl Rahner, Leo Schewczyk, Ludwig Ott, Herbert Vorgrimmler, Thomas Ruster und Johann Evangelist Haffner. Und die bauen die Engel alle irgendwie in ihre Theologie mit ein. Und schließlich von Klaus Westermann heißt es, der Engel kommt ins Sein, also in unsere Erfahrungswelt, mit seinem Auftrag. Das sind die unteren Engelchöre, ne? Also die haben einen Auftrag für uns Menschen. Er vergeht mit der Erfüllung seines Auftrags, denn seine Existenz ist Botschaft. Soweit Klaus Westermann. Ich fand es einen interessanten Satz, dass er existiert in der Botschaft.
Er vergeht mit der Existenz seines Auftrags.
Er vergeht mit der Erfüllung seines Auftrags.
Mit der Erfüllung seiner Existenzbotschaft.
Ja, genau. Also er existiert in der Botschaft.
Entschuldigung, da habe ich ein gutes Beispiel.
Ja.
Wie heißt der mit dem Potsdamer Engel? Der nachher in die Schweiz ging, der Maler. Klee. Ja. Klee hat, wie der Krieg sich abgezeichnet hat, hat der Potsdamer, sie heißen Potsdamer Engel. Und wenn man diese Engel anschaut, dann merkt man, da stimmt was nicht. Es sind nämlich traurige Engel. Sie haben einzelne Tränen, wenn ich mich recht erinnere. Es sind ganz wenig Striche, wie so Klee ist. Und er wusste ja nicht, wie der Krieg, dass der Krieg kommt. Er wusste ja nicht, dass wie der Krieg endet. Er wusste ja gar nichts. Aber er hat Engel gemalt. Und die hießen Potsdamer Engel 1938 oder so. Und das ist auch Botschaft. Die Engel sagen, also jetzt wir wissen ja, wie es nachher rauskam. Wir können das jetzt interpretieren als, ach so, der hat das alles gespürt und hat das ausgedrückt. Mit wenigen Strichen in seinen Engelsfiguren. Das ist auch Engel als Botschaft.
Ja. Also der Name Angelus ist ja Botschafter. Also, was können wir für ein Resümee ziehen? Engel sind Geistwesen und deshalb unkörperlich. Also kein Flügel oder so. obwohl sie Geistwesen sind, berichtet die Bibel von persönlichen Begegnungen der Menschen mit Engeln. Also die drei Erzengel, die da vorkommen. Engel drücken die Macht Gottes auf Erden aus. Sie verkörpern sozusagen die Gegenwart Gottes. Und Engel sind Botschafter Gottes und haben einen Auftrag für die Menschen. Das ist ja auch so ein Erklärungsversuch in den apokryphen Schriften. Wie kommt es dazu, dass Gott gute Engel erschafft und plötzlich fallen sie in ihrem Dienst vom Rechten ab und schließen sich dem zweitgrößten Engel an, dem Luzifer, dem Lichtträger? Wie ist sowas möglich? Sind Erklärungsversuche, die wir heute müsste man sich reinsteigern in die Angelologie, um das zu ergründen, welche Erklärungsversuche gibt es da, um sowas deutlich zu machen. Also, denn offensichtlich hat Gott auch den bösen Engel geschaffen. Und warum zieht er denn nicht aus dem Verkehr, wenn er so dabei ist, die Welt in so große Unordnung und so großes Leid zu verursachen? Alles offene Fragen können wir nicht so aus dem Hut beantworten. Aber raten Sie mal, wie oft Engel in der Bibel vorkommen.
Quizfrage,
genau.
Da hätten wir ja am Sonntag gestern fragen können.
Ja.
Also das können wir auf unserer Bibel
machen. Ja. Also, nennen Sie irgendeine Zahl, wie oft glauben Sie, kommt das Wort Engel in der Bibel vor?
Als Neues Testament, beides.
Beides zusammen, ja.
1500 Mal.
Hochgegriffen, ja.
Zwei Dutzend,
also 24. Noch jemand?
400. Also
es sind genau 285 Mal.
Das Altes und Neues Testament.
Ja. Ja. Also im Alten Testament 150 Mal und im Neuen Testament 135 Mal. Also lohnend auf jeden Fall nachzulesen, was haben da die Engel alles gemacht und welche Botschaften haben sie überbracht und alles sowas.
Ne? Mir ist eigentlich eben das erste Mal ganz bewusst geworden, dass es immer über Sprache geht.
Ja.
Also es ist nicht, es gibt ein Zeichen oder ein Signal oder so, sondern diese Engel sprechen immer.
Weil der Mensch vorzugsweise mit Sprache kommuniziert.
Das ist, die Sprache ist unsere Kommunikation.
Am Anfang war das Wort. Ne? Also das ist einfach. Und eine zweite Sache, die mir eben auffiel, als Sie sagten, warum hat Gott das geschaffen, so als Frage in den Raum, warum hat er das, ich meine, das ist ja eine Grundform, warum hat er den Menschen so geschaffen, dass er das Böse tut. Ne?
Also ja, den hat er gut geschaffen. Den hat er gut geschaffen. Der war doch gut im Paradies.
Ja, am Anfang.
Bis die Schlange kam.
Ja, es war bei dem Lichtengel vielleicht auch so und bei Prometheus. Ne? Also das ist...
Ja, also da bleiben offene Fragen, ganz klar.
Nicht nur für die Engel, wollte ich sagen.
Ganz klar.
Wie bei allem bleiben die Fragen offen.
Viele Fragen, sagen wir mal so. Nicht alle Fragen, aber...
Ja, bei den Fragen offen.
Ja. Aber also wenn wir Gott schon durchschauen könnten, dann... wären wir besser als er. Ne?
Ja, das wäre vielleicht auch nicht. Ja. Das wäre auch nicht.
Ja. So, und zum Abschluss habe ich Ihnen noch einen Text mitgebracht, nämlich ein Gedicht an Ihren Engel. Das hat verfasst ein Gerhard Schöne. Ich habe das für jeden von Ihnen kopiert. Und wenn wir es verteilt haben, dann lesen wir es einfach. Dann lese ich es Ihnen vor. Das Gedicht ist überschrieben An meinen Engel.
Geben Sie das weiter, geben Sie eins ab und geben es weiter.
Wer war Gerhard Schöne? Wer war das? War das sein?
Müsste ich nachgucken, weiß ich jetzt nicht.
Irgendjemand aus Göttingen, aber...
Könnte sein. Also, er schreibt Folgendes. Wie deutlich habe ich dich als Kind gespürt? War mir vor Angst die Kehle zugeschnürt? Hast du gesungen mit Engelszungen und mich ganz sicher an der Hand geführt? Du warst der Anruf und der Liebesbrief. Du warst die Rettungsleine aus dem Tief. In vielen Schichten von Traumgesichten warst du die Freudestimme, die mich rief. Du bist der Satz, der wieder Mut einflößt. Du bist der Arm, der mich nicht von sich stößt. Bist Wahrheitsstreiter und Wegbegleiter. Du bist das Messer, das die Fesseln löst. Als Zweifel hockst du mir oft im Genick, hängst dann als Hoffnungsstern in meinem Blick. In der Routine, Alltagsmaschine, spielst du ganz gern das kleine Missgeschick. Du warst der stille Träger meiner Last, der kühle Schatten und der späte Gast. Im Buch die Zeilen, die Wunden heilen. Ich ahne, dass du sie geschrieben hast. Mal warst du Fallstrick und mal Wanderstab. Das Wunder, das ich nicht erwartet hab. Leg ich die Glieder zum Sterben nieder, wirst du die Leiter sein aus meinem Grab.
Sehr schön.